Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Zwei Tage sind gespielt bei den ATP Finals. Wir haben zwei Spieler, die ausgeschieden sind. Andrei Rublev und Diego Schwartzmann. Wir haben zwei Spieler, die schon weiter sind. Das sind Daniil Medvedev und Dominic Thiem. Und wir haben zwei Spieler, die Nummer 1 und die Nummer 2 der Weltrangliste, nämlich Novak Djokovic und Rafael Nadal, die noch um das Weiterkommen kämpfen müssen. Es ist hochinteressant bei diesen ATP Finals in London, dem letzten seiner Art in London at the O2. Herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenruf hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Bis jetzt haben uns diese ATP Finals nun wirklich nicht enttäuscht. Und es ist passiert genau das, was wir vorher gesagt haben. Alle Spieler scheinen ausgeruht und das Niveau ist extrem hoch, wie ich finde.
Ja, es gibt natürlich zwei Spieler, die im Moment ein bisschen abfallen. Über die sprechen wir auch gleich noch. Aber ich würde sagen, das Niveau oben in den Gruppen ist einfach sehr hoch bisher. Und es fällt, finde ich, ziemlich auf, dass die Zuschauenden nicht vor Ort sind, dass die Halle leer ist. Aber die sportlichen Leistungen entschädigen dafür, würde ich sagen, sehr.
Absolut. Wir haben zwei richtig tolle Matches schon gesehen. Das eine ist das Spiel zwischen Thiem und Nadal. Das andere Spiel haben wir gerade eben gesehen. Wir nehmen jetzt nach dem Spiel von Daniil Medvedev gegen Novak Djokovic aus. Da kommen wir jetzt auch gleich drauf zu sprechen. Aber wir haben uns gedacht, Mensch, wir wollen über alle acht Spieler so ein bisschen sprechen. Und wir machen das so in Form eines Power Rankings. Mal gucken, so nach zwei Spieltagen, wie es uns ergeht hier mit den Spielern, welche Spieler wir schwach gesehen haben und welche wir stark gesehen haben. Es wird sich nicht groß abweichen, unser Ranking. Da, glaube ich, können wir von ausgehen. Auf Platz 8 und auf Platz 7, wenn wir mit diesem Power-Ranking anfangen, glaube ich, können wir Diego Schwartzmann und Andrei Rublev dorthin zählen. Und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt Andrei Rublev auf Platz 8 nehmen sollte oder Diego Schwartzmann. Bei Diego Schwartzmann waren wir uns relativ sicher vorher, ja, vielleicht ist das eine Spur zu hoch für ihn. Er hat eine super Saison gespielt. Er hat auch Rafael Nadal dieses Jahr schon auf Sand geschlagen. Aber gegen Top-10-Spieler auf einem Hartplatz, auf seinem nicht favorisierten Platz, das könnte eine große Nummer werden für Diego Schwartzmann. Er hat beide Matches jetzt verloren. Er hat einen Satz gegen Alexander Zverev gewonnen und das war in Ordnung. Das war auch eine gute Leistung von ihm. Aber er fällt so ein bisschen ab in der Gruppe. Auf der anderen Seite Andrei Rublev. Und der ist nach einer wirklich famosen Saison, und auch er hat sich das verdient, aber auch er, ja, läuft hier so ein bisschen vor eine Wand. Der hatte einen Matchball gegen Stefanos Tsitsipas, den hätte er wahrscheinlich nutzen müssen. So steht er bei 0-2 und 1-4.
Ja, ich würde eben natürlich auch die beiden da unten sehen. Ich habe mich dann am Ende auch entschieden, Schwartzmann auf Platz 8 zu setzen, aus unterschiedlichen Gründen. A, denke ich, fällt er immer noch ziemlich ab im Vergleich zu den anderen. Das war natürlich beeindruckend, wie er im Match gegen Zverev zurückgekommen ist. Aber ich denke, da hat Zverev auch ein bisschen mitgeholfen, dass Schwartzmann diesen zweiten Satz noch gewonnen hat. Und wenn ich mir hier alle 8 Spiele angucke und überlegen müsste, wer von den 8 ist der unwahrscheinlichste, dass er hier im nächsten Jahr wieder dabei ist, dann wäre es doch mit ziemlichem Abstand Schwartzmann. Bei dem habe ich das Gefühl, der hat hier jetzt mit dieser Teilnahme wahrscheinlich das Maximum erreicht von dem, was in seiner Karriere möglich ist. Vielleicht fällt man ein Halbfinale bei den French Open ab oder irgendwo ein Masters-Titel, aber ich glaube, das hier ist das Maximum. Während ich das bei Rublev nicht unbedingt glaube. Und bei Rublev kommt so einiges zusammen. Er hat es ja selber in der Pressekonferenz, ich glaube, nach seinem ersten Match angesprochen. Er hat einfach sehr wenig Erfahrung gegen die Top 3. Hat, glaube ich, noch nie gegen Federer gespielt. Irgendwie 2-3 Mal jetzt gegen Nadal und 1-2 Mal gegen Djokovic. Und man merkt ihm einfach an, er ist ziemlich grün hinter den Ohren. Vor allem, wenn es darum geht, den Matchplan mal ein bisschen anzupassen. Er spielt halt seinen Stiefel runter. Er kommt über das erste Serve, über diese wunderbare Vorhand, aber er hat dann nicht so richtig eine Chance, wenn es gegen die absolute Spitze geht. Und da wird er sich dann wahrscheinlich jetzt besonders ärgern, dass er das Match gegen Tsitsipas abgegeben hat, wo er nach einem ziemlich katastrophalen ersten Satz dann doch noch zurückgekommen ist und das dann ja im Endeffekt selbstverschuldet abgibt. Also ich sehe ihn schon eine halbe Stufe noch über Diego Schwartzmann.
Rublev, Andrei Rublev, so wollte ich ihn ja jetzt immer nennen, weil so nennen ihn auch die Kollegen von der ARD zum Beispiel, Andrei Rublev. Jedenfalls war ich bei Rublev tatsächlich überrascht, wenn er einen Spieler gegen sich hat, der ihm konsequent in die Rückhand zum Beispiel spielen kann, der es ausnutzt, dass Rublev weit in seiner Rückhand steht, um seine Vorhand einzusetzen. Und das haben wir im ersten Match gegen Nadal gesehen. Dann kriegt er auf die Hörner, habe ich das Gefühl. Und das kann er noch nicht so richtig anpassen. Er hat schon seine Rückhand verbessert. Ich finde, das hat man jetzt hier schon gesehen. Aber er ist noch sehr auf seine Vorhand angewiesen. Sein Aufschlag ist schon besser geworden, aber er ist noch zu sehr auf seine Vorhand angewiesen. Und Nadal hat das ja nach Strich und Faden auseinandergenommen, dieses Spiel.
Ja, die ersten drei Sätze, die, ich versuche es jetzt auch mal, Rublev hier in London gespielt hat, die waren schon ein bisschen besorgniserregend aus seiner Sicht, weil Nadal hat es im Endeffekt auf dem Scoreboard jetzt nicht überragend klar gewonnen, war aber auf jeden Fall der bessere Spieler, eigentlich von der ersten Minute an. Und dasselbe dann gegen Tsitsipas. Und dass er da zurückgekommen ist, wie gesagt, ist bewundernswert. Ist natürlich auch ein Gegner, gegen den er jetzt in den letzten Wochen einige Male gespielt hat. Wir denken ans Finale in Hamburg, dann wieder bei den French Open. Aber man merkt schon, dass er noch ein bisschen hinter Tsitsipas ist, würde ich sagen, trotz dessen, dass er derjenige war, der zuerst einen Matchball hatte. Aber da fehlt vielleicht doch noch so ein bisschen das Besondere, was dann in Tsitsipas auszeichnet und bei Rublev zumindest im Moment noch fehlt. Aber im Gegensatz zu Schwarzmann denke ich wirklich, dass er noch ein, zwei Schritte nach oben gehen kann, während Schwarzmann eben vielleicht doch die Decke schon erreicht hat.
Ja, das glaube ich auch tatsächlich, dass Rublev da, dass wir den noch häufiger sehen werden dann auch. Und ich glaube auch, dass er sich in den nächsten Jahren in den Top Ten festspielen wird. Aber Rafael Nadal hat ihm sehr klar die Grenzen aufgezeigt im ersten Match mit 6:3 und 6:4. Das zweite Spiel, wie gesagt, da hatte er Matchball gegen Stefanos Tsitsipas, hat den dritten Satz im Tiebreak mit 8:6 verloren und ist jetzt so ein bisschen der Geknickte, weil er dieses Match so knapp verloren hat, ist er jetzt ausgeschieden. Also Diego Schwartzmann und Andrei Rublev auf Platz 8 und auf Platz 7. Auf Platz 6 und auf Platz 5, und da können wir fast schon die Rangliste runtergehen, sind für mich Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev. Für mich auf Platz 6 Alexander Zverev, auf Platz 5 Stefanos Tsitsipas. Hast du das anders?
Ja, ich habe lange überlegt, mir dann aber doch überlegt, Tsitsipas auf 6 zu stellen, weil ich glaube, er vermutlich etwas weniger Chancen haben wird, im nächsten Match weiterzukommen, als Zverev sie hat. Zverevs Leistung gegen Medvedev, denke ich, hat jetzt schon mal noch einen Kontext bekommen, dass Medvedev im Moment einfach überragend spielt. Zverev hat jetzt nun nicht gerade Schwarzmann komplett vom Platz gefegt, aber eigentlich anderthalb Sätze ganz gut gespielt. Tsitsipas hatte einen sehr überragenden Satz dabei gegen Rublev und war auch im zweiten Satz gegen Thiem sehr gut. Aber er ist für mich mehr im Moment ein Wackelkönig als Zverev. Beiden traue ich zu, dass sie Nadal und Djokovic besiegen. Und es wäre natürlich schon beeindruckend, wenn beide hier rausgehen würden, Nadal wie auch Djokovic, gegen zwei Spieler dieser Generation. Aber ich bin mir im Moment, obwohl ich glaube, dass Tsitsipas im Moment das etwas höhere Leistungsniveau erreichen kann, bin ich bei ihm etwas unsicherer, ob er es auch abrufen wird, als ich bei Zverev bin.
Ich bin bei Zverev ein bisschen unsicherer, gebe ich ganz offen zu, weil Stefanos Tsitsipas hat für mich gegen Dominic Thiem überzeugt. Thiem hat hier super gespielt und wir kommen gleich noch auf das Match gegen Rafael Nadal zu sprechen. Aber Tsitsipas hat für mich da überzeugt und Rublev hat er einfach von alleine gelassen und das hätte er meiner Meinung nach, hätte er das sauberer hinlegen können. Aber für mich macht er tatsächlich den eher etwas weniger wackeligen Eindruck. Alexander Zverev hat im ersten Match gegen Daniil Medvedev, ja, wir bekommen diesen Kontext, dadurch, dass Medvedev so gut gespielt hat. Aber er hat meiner Meinung nach so einen kleinen Rückfall in alte Zeiten gehabt. Da gab es wieder, wie in Paris, gab es dieses eine lange Aufschlagspiel Mitte des ersten Satzes und danach übernahm dann Daniil Medvedev und Zverev konnte da nichts mehr entgegensetzen. Und Zverev hat immer noch eine positive Bilanz gegen Medvedev, jetzt bei 5:3. Aber ich habe im Moment das Gefühl, dass diese Bilanz sehr täuscht, da vier dieser Matches vor 2019 entstanden sind und 2019 erst dieser Riesensprung von Medvedev kam in die Weltspitze dann. Für mich ist Platz 6 im Moment mit Zverev besetzt. Aber wir haben einen O-Ton von Alexander Zverev nach seinem Match gegen Diego Schwartzmann. Da ist er gefragt worden von der Kollegin, was denn aus seiner Sicht gut läuft und was aus seiner Sicht noch besser werden muss. Und da hören wir jetzt mal gerade rein.
Mein Ausschlag war eigentlich okay. Meine Vorhand hat eigentlich funktioniert. Meine Rückhand kann immer noch besser werden. Ich meine, es gibt immer noch viele Dinge, die ich verbessern kann. Ich spiele immer noch nicht mein bestes Tennis, aber das muss ich alles schaffen bis Freitag, weil gegen Novak hat man sonst keine Chance.
Ja, gegen Novak hat man sonst keine Chance. Er sagte, sein Aufschlag wäre besser gewesen. Und das kann ich so, das bestätigen auch die Zahlen. 73% erste Aufschläge. Er hat ein bisschen gewackelt auf der Vorteilsseite. Auf der Einstandseite hat er kaum Fehler gemacht, beziehungsweise hat er kaum Punkte liegen lassen. Auf der Vorteilsseite, da hatte er eher die Probleme. Da hat Diego Schwartzmann dann im zweiten Spiel Punkte machen können. Und dann hat er auch den zweiten Satz dann gewonnen. 6-3, 4-6, 6-3 hieß es am Ende für Alexander Zverev, der jetzt am Freitag gegen Novak Djokovic spielen wird. Er muss sich deutlich steigern gegenüber diesen ersten beiden Spielen. Man hat gesehen, dass er sich steigern kann. Man hat auch gesehen, zu was er in der Lage ist. In den letzten 3 Wochen vorher hat er in Köln und in Paris großes Tennis gespielt. Aber die ersten beiden Spiele, das war so ein leichter Rückfall in diese 2019er Zeiten. Vor allen Dingen auch so ein bisschen mit der passiven Vorhand zum Beispiel.
Ja, und Medvedev hat natürlich gegen diese Vorhand auch ein Mittel. Das haben wir jetzt in Paris gesehen, das haben wir hier gesehen, wie er da das Tempo variieren kann gegen die Vorhand und dass Zverev da nicht so richtig was mit anzufangen weiß. Und das andere Problem eben der zweite Aufschlag. Das hatte, ich glaube, er ist Nick Nemerov oder so ähnlich, ja, auf Twitter ganz gut auch mit Bildern untermalt, wo da das Problem ist, eben bei Zverev wirft den Ball zu hoch beim zweiten Aufschlag. Der Schläger ist im Endeffekt noch nicht in Position, wo er sein sollte. Er hatte das dann illustriert mit Bildern zum Beispiel von Isner und Federer, die den Schläger leicht versetzt unterhalb des Rückens haben. Und bei Zverev ist er noch leicht vom Knie. Ob das jetzt immer so ist, das habe ich nicht beobachtet, aber es wäre eine logische Erklärung dafür, warum Zverev beim zweiten Aufschlag eher in Schwierigkeiten gerät als viele andere Spieler, die da einfach nicht so wackeln. Dazu kommt natürlich dann noch, dass er hier auch auf die absolute Elite an Return-Spielern trifft. Also das sind dann natürlich auch schon Spieler, die ein anderes Niveau bringen als jetzt auf dem normalen Touralltag.
Roger Federer hat vor 10 oder 11 Jahren hat er seinen Ballwurf tatsächlich nicht mehr so hochgebracht. Er hat an seinem Ballwurf gearbeitet, den nicht mehr so hochgeworfen, zum Beispiel beim zweiten Aufschlag, und hat dadurch bessere Ergebnisse erzielt. Und Alexander Zverev wirft den Ball wirklich sehr hoch und der Ball kommt sehr schnell wieder runter. Und dann musst du schon ein richtig gutes Timing haben, um den Ball exakt und genau zu treffen. Und das könnte im Moment dann tatsächlich dann auch einer dieser Bausteine sein, die den zweiten Aufschlag von Alexander Zverev im Moment so ungefährlich werden lassen, beziehungsweise die dann auch zu vielen Doppelfehlern führen. Aber wir haben es heute gesehen, in diesem Spiel gegen Diego Schwartzmann funktionierte das und da hatte er auch über den zweiten Aufschlag 50% der Punkte gemacht. Also das war in Ordnung gegen Diego Schwartzmann, der eigentlich sehr, sehr gut retourniert. Stefanos Tsitsipas, wie gesagt, der muss jetzt am morgigen Tag, wenn ihr das hört, heute, muss er sein drittes Spiel spielen und er spielt gegen Rafael Nadal. Und ich glaube, da können wir dann schon wieder die Nummer 3 und die Nummer 4 bringen. Das müssen nämlich Rafael Nadal und Novak Djokovic sein. Wer ist bei dir auf der 4, wer auf der 3? Bei mir ist auf der 4 Novak Djokovic.
Ja, muss er, nachdem er dann doch so auf den Deckel bekommen hat von Medvedev. Und wenn man da auch auf die Tabelle schaut, Medvedev hat eine Bilanz bei den Games von +11. Nachdem er gegen Zverev und Djokovic gespielt hat. Also da hat er eigentlich schon die beiden potenziell schwersten Gegner in seiner Gruppe so klar besiegt. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Und dass Djokovic so abgefiedelt wird, ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so schockierend, wie es vor 1 oder 2 Jahren gewesen wäre. Aber es war natürlich schon überraschend, wie chancenlos er im Endeffekt von der Grundlinie war gegen Medvedev. Und Medvedev hat es da drüber auch aufgebaut. Er hatte zwischendrin eine sehr beeindruckende Bilanz bei den längeren Ballwechseln. Das hat sich ein bisschen angeglichen im Laufe des Matches. Aber ich würde sagen, er hat Djokovic geknackt darüber, dass er in der Lage war, ja, im Endeffekt fast Djokovic zu spiegeln. Also wenn Djokovic das, was er gewohnt ist, Gegnern in die Rückhand geht oder in die Rückhandduelle geht, dann ja, gewinnt er wahrscheinlich gegen 9 von 10 oder 19 von 20 die Mehrheit dieser Rückhandduelle. Und hier hat Medvedev so viel zurückbekommen, hat so gute Winkel reinbekommen, hat so viel Tiefe reinbekommen. Und er hat Djokovic dazu gebracht, dass der anfing, das zu machen, was wir in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder gesehen haben, dass er dann Stopbälle einstreut, dass er irgendwie nicht unbedingt lustlos, aber ein bisschen überfordert, fast wirkt und da sich nicht so tief reinkniet, wie er es auch schon in seiner Karriere gemacht hat. Und als er sich dann wieder gefangen hatte Mitte des zweiten Satzes, war das Match halt schon weg. Und da hat er sich so ein bisschen statistisch wieder angenähert, aber im Endeffekt ist er ziemlich klar dominiert worden. Und das ist natürlich für ihn schon besorgniserregend.
Es gab das eine Aufschlagspiel, das siebte Aufschlagspiel im ersten Satz. Das hat, glaube ich, an Djokovic so ein ganz kleines bisschen gebrochen. Zu dem Zeitpunkt war ich komplett begeistert von Djokovic Spiel von der Grundlinie. Und ich hatte den Tweet schon vorbereitet auf Twitter, hatte so gesagt, das ist der Grund, warum wir Djokovic das Metronom nennen, weil er jedes Tempo mitgehen kann, weil er die Bälle klug verteilt, weil er zu dem Zeitpunkt auch keinen Fehler macht. Aber von da an, Ab dem 3-4 hat er dann 3 Doppelfehler hintereinander gemacht und war dann ja so ein bisschen dann auch aus der Spur, weil Medvedev alles zurückgebracht hat und weil Medvedev jetzt anscheinend sein Mojo wiedergefunden hat, was er letztes Jahr hatte, was er große Teile dieses Jahres nicht hatte und was er anscheinend seit Paris wieder hat, wo er dann die Rallyes mit wachsender Begeisterung mitnimmt, wo er sie mitspielen kann, wo er selber seine Initiative ergreifen kann. Und das hat Djokovic so durcheinander gebracht, dass er zwischendurch einfach hat laufen lassen. Und das fand ich dann auch etwas erschreckend, wie er zwischen 3-3 und dem 0-2 oder 0-3 im zweiten Satz dann einfach hat laufen lassen.
Ja, werden wir unter Umständen häufiger natürlich sehen. Ist irgendwann auch zum Beispiel bei Federer und Nadal in anderer Form passiert, dass sie eben auch irgendwann nicht mehr 27 waren und wirklich nicht mehr in jeder Situation komplett drauf gedrückt haben. Aber ich bin trotzdem überrascht, dass es bei Djokovic dann doch in so einer gefühlten Häufigkeit passieren kann. Einfach, weil er natürlich seine Karriere darum gebaut hat, wirklich so lange Gegner zu zermürben, bis sie nicht mehr konnten und nicht mehr wollten. Und das ist hier mit ihm passiert. Und wenn die beiden jetzt im Finale aufeinandertreffen, dann würde ich Djokovic immer noch als leichten Favoriten sehen, einfach weil er natürlich eine Wahnsinnsbilanz in Finals und auf Hardcourts und Indoor und bei diesem Turnier hat. Aber das war schon eine ziemliche Ansage, die da gegen ihn passiert ist.
Novak Djokovic ist also jetzt gefragt am Freitag gegen Alexander Zverev. Der nächste, der gefragt ist, das ist Rafael Nadal. Der hat gegen Dominic Thiem ein begeisterndes Match hingelegt. Das war ein fantastisches Match. Hat er mit 6-7 und 6-7 verloren. Vorher hat er, das haben wir vorhin schon gesagt, Andrei Rublev die Ohren lang gezogen mit 6-3 und 6-4. Aber das Spiel zwischen Dominic Thiem und Rafael Nadal gehört zu den besten dieses Jahres. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und es hätte einen dritten Satz verdient gehabt. Und Rafael Nadal hat selber hinterher dann gesagt, ach, ich bin eigentlich ganz glücklich mit meinem Spiel und ich bin jetzt sicherer, hier ein gutes Ergebnis zu erreichen als vorher. Er kann sich kaum etwas vorwerfen in diesem Match gegen Dominic Thiem, weil er hat da wirklich stark gespielt. Für ein Hallenmatch für Rafael Nadal am Ende des Jahres war es fast eine perfekte Vorstellung. Bis auf die Niederlage halt.
Ja, und vor allem natürlich auch gegen den Gegner. Man merkt, Thiem ist jemand, der ihm zusetzt. Und Thiem ist einer derjenigen, bei dem man das Gefühl hat, wenn Thiem ein sehr gutes Match spielt, dann wird es eng für Rafael Nadal. Und das hat man nun nicht gegen viele Gegner, vielleicht noch gegen Djokovic. Und auf dem Level ist Thiem mittlerweile angekommen. Und wenn Nadal sich das auch vergegenwärtigt, und ich denke, das tut er, und dann trotzdem auch merkt, mein Gott, ich war so nah dran und ich hätte beide der Sätze gewinnen können. Hätte zwar auch schon im zweiten Satz etwas früher verlieren können, aber ich hätte beide Sätze gewinnen können. Warum soll er dann damit unzufrieden sein? Und wenn er jetzt hier in den Finale gegen Thiem gehen würde, dann wird Nadal sich trotzdem natürlich zutrauen, das Match zu gewinnen.
Was ich bemerkenswert fand, war, dass Rafael Nadal versucht hat, früh die Punkte zu gewinnen gegen Dominic Thiem, dass er ans Netz gegangen ist, dass er versucht hat, die Punkte abzukürzen. Ich habe das Gefühl, dass er diese Kraftmeierei gegen Dominic Thiem einfach nicht mehr unbedingt gehen möchte, weil er sagt, eventuell bin ich dann einfach nur der zweitbeste Spieler. Und das ist ja auch ein großes, großes Zeichen. Jemand wie Rafael Nadal, der jede Rallye sehr, sehr gerne mitgegangen ist, der alles getan hat, um dann die langen Ballwechsel dann auch zu gewinnen, der hat Surf and Volley zwischendurch gespielt, immer wieder ans Netz gegangen, hat sich auch zwischendurch immer wieder umgeguckt zu seiner Box, hat gedacht, ja, mache ich hier eigentlich das Richtige? Aber ich fand den Weg, den er da gewählt hat, er ist ein fantastischer Netzspieler, das hat man einige Male wirklich gesehen, den fand ich schon sehr bemerkenswert.
Ja, ich habe gerade, wenn du gesprochen hast, nochmal drauf geschaut. Er hat interessanterweise, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber er hat die Mehrheit der Punkte mit mehr als 9 Schlägen gewonnen, mit 23-14. Aber es macht natürlich trotzdem Sinn, dass er sich nicht gegen einen Gegner, der um einige Jahre jünger und im Endeffekt wahrscheinlich auch einfach ein bisschen näher an seinem Zenit dran ist, dass er sich mit dem eben nicht auf sowas einlässt. Weil das wird er, ich glaube, da die Erkenntnis ist ihm spätestens in Australien gekommen, das wird er in der Mehrheit der Matches gegen Thiem mittlerweile verlieren. Zudem wir ja eben bei Thiem, was wir hier auch nochmal in dem Match gesehen haben, diese unglaubliche Fähigkeit im Moment haben, Tiebreaks zu gewinnen. Auch das ist, glaube ich, etwas, dem sich Nadal durchaus bewusst gewesen ist. Und das heißt, Nadal wird in dem Matchup einfach mehr Risiko gehen müssen, als er gegen fast jeden anderen Spieler gehen muss.
Das ist wirklich erstaunlich. Und ja, Rafael Nadal, ich würde ihn total gerne mal wieder sehen bei den French Open gegen Dominic Thiem. Das würde ich tatsächlich gerne mal wieder sehen. Aber wir haben es jetzt mehrfach auf Hartplatz gesehen zwischen Nadal und Thiem. Und Thiem scheint da inzwischen so ein bisschen an ihm vorbeigegangen zu sein. Und das ist dann ja so ein bisschen was wie eine Wachablösung. Ich will da nicht zu viel rein interpretieren, aber es ist schon so ein bisschen Changing of the Guards.
Ja, also ich glaube, wir können festhalten, dass Thiem der zweitbeste Hardcourt-Spieler der Welt ist. Also ich glaube, das ist in keinster Weise vermessen zu sagen. Und Nadal wahrscheinlich auf drei, müsste man natürlich mal gucken, wie ist ein fitter Federer drauf oder wie ist an einem bestimmten Tag ein Zverev etc. drauf. Aber ich würde sagen, da ist schon ein Unterschied zwischen Nadal und Thiem auf Platz zwei. Und unter Umständen ist Thiem näher an Djokovic im Moment dran als Nadal an Thiem.
Rafael Nadal und Novak Djokovic müssen einiges tun. Morgen / heute, beziehungsweise am Freitag dann jetzt gegen ihre Gegner, gegen Stefanos Tsitsipas für Nadal und gegen Alexander Zverev für Novak Djokovic. Und damit kommen wir zu den beiden, die in dieser Woche bislang so überzeugt haben. Daniil Medvedev und Dominic Thiem. Und ich hätte jetzt bis gestern gesagt, Dominic Thiem steht für mich an Nummer 1 des Power Rankings. Muss es aber viel, ich weiß es nicht. Dominic Thiem hat zweimal hier wirklich fantastisch gespielt. Nee, ich habe Daniil Medvedev auf 1, weil dieser Sieg gegen Novak Djokovic so überzeugend war. Aber Dominic Thiem hat hier bislang eine fabulöse Leistung abgeliefert. Und dieser Sieg gegen Nadal mit 7-6, 7-6 und auch der Sieg gegen Stefanos Tsitsipas, das war das erste Match und es war das letzte Match 2019, was wir gesehen haben bei den ATP Finals. Das war ein schöner Zufall. Zwischen Thiem und Tsitsipas war nicht ganz so gut wie das letztes Jahr, das Finale, aber es war auch auf sehr hohem Niveau. Und Dominic Thiem hat hier bislang sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Für dich Thiem oder Medvedev auf Platz 1?
Oh, Medvedev. Sie haben es auf unterschiedliche Arten und Weise zu ihren zwei Siegen geschafft. Habe gerade auch nochmal nachgezählt. Thiem hat nach zwei Matches gerade mal 6 gewonnene Punkte mehr als seine Gegner. Also hat 3 Punkte mehr gehabt gegen Tsitsipas, 3 Punkte mehr gegen Nadal. Spricht natürlich vor allem dafür, wie groß seine Nervenstärke ist, wie beeindruckend er hier in den Tiebreaks war, wo er dann einfach keine Fehler gemacht hat, wenn es ganz wirklich drauf ankam. So war es ja dann auch im Finale der US Open zum Beispiel oder aber wie bei seinem Sieg gegen Nadal bei den Australian Open. Also da ist Thiem überragend. Er gewinnt diese ganz engen Punkte und so hat er hier auch die ersten beiden Matches gewonnen. Er hätte beide auch verlieren können, glaube ich. Und Medvedev war bisher überragend. Ich weiß nicht, ob ich im direkten Matchup im Moment Medvedev gegen Thiem nehmen würde. Wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, dass Thiem doch einen Schritt über ihm ist. Aber ich fand ihn bisher doch noch überzeugender. Und wenn man sich eben anschaut, er hat wirklich diese 24-13 Games, das ist einfach sehr beeindruckend nach Matches gegen Djokovic und Zverev.
Dann lass uns mal über Dominic Thiem sprechen, weil auch er ist quasi frisch zu diesem Turnier gekommen. Er hat die US Open in diesem Jahr gewonnen. Er ist ins Finale bei den Australian Open gekommen. Es ist jetzt sein Durchbruch in diese Top 3, Top 4. Er könnte jetzt, wenn er die letzten Spiele dann auch noch gewinnt und Rafael Nadal das Spiel morgen gegen Stefanos Tsitsipas verliert, könnte er sogar an Rafael Nadal noch vorbeiziehen in diesem Jahr. Und dann wäre er direkt von Novak Djokovic und Rafael Nadal eingerahmt in diesen Top 3. Das wäre ein unglaublicher Karrieresprung für Dominic Thiem. Aber er hat hier bislang wirklich famoses Tennis gespielt. Und was mir auffällt, ist diese Nervenstärke. Du hast es gerade gesagt, er hat 6 Punkte mehr als seine Gegner gemacht. Aber man spricht immer so leichtfertig von den Big Points, aber die muss man dann halt auch spielen. Und diese entscheidenden Punkte, diese Rallies, diese Punkte in den ganz, ganz entscheidenden Situationen, in den knappen Situationen, da macht Dominic Thiem dann halt auch wenig Fehler. Und da sucht er selber aktiv die Entscheidung. Und das, finde ich, ist eine wahnsinnige Entwicklung, die er in den letzten 2 Jahren genommen hat.
Ja, und da hat man ja eigentlich auch als Zuschauer wenig Zweifel dran, dass er diese engen Punkte gewinnen wird. Also wenn ich mir das jetzt anschaue, dann habe ich vorher nicht bin ich vorher nicht in der Annahme, dass er so ein Match gegen Nadal nicht für sich entscheiden kann oder dass er die engen Punkte nicht gewinnen würde. Und dass wir einen Spieler gesehen haben, der auf diesen Status aufgestiegen ist, das ist halt schon wirklich sehr lange her. Das vielleicht zum Beispiel nicht mal ein Del Potro drangekommen. Dem hat man so ein bisschen das Überraschungspotenzial oder dem hat man zugetraut, dass er alle Großen schlagen kann. Aber Thiem hat sich inmitten dieser Spieler eingereiht und ist vielleicht dahingehend so ein bisschen fast Wawrinka plus. Wawrinka hatte auch irgendwann den Status, wo man wusste, der kann einfach jeden von den Großen schlagen und keiner von denen hat Lust, gegen Wawrinka zu spielen. Nur Thiem kann das Ganze übers Jahr noch viel konstanter im Moment untermauern, als es ein Wawrinka kann. Und es ist sehr beeindruckend, was er spielt. Und wie gesagt, er ist für mich am Hardcourt der zweitbeste Spieler. Und ich würde sehr gerne zum Beispiel ein Halbfinale zwischen ihm und Djokovic hier sehen. Und da wäre ich gespannt, ob da nicht am Ende sich sogar ein Team durchsetzen wird.
Wir hören mal rein, was Dominic Thiem in der Pressekonferenz gesagt hat nach seinem Match gegen Nadal, zu unter anderem auf diese Tiebreaks angesprochen und was bei ihm halt so richtig gut läuft. Das hören wir jetzt mal.
Ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen eine Kombination von allem, aber dass ich jetzt alle fünf die letzten Tiebreaks gewonnen habe, würde ich jetzt nicht überbewerten. Kommen sicher wieder Tiebreaks, die ich verlieren werde. Das definitiv, da war auch eine große Portion Glück dabei, würde ich sagen. Aber man muss auch heute sagen, die Matchbälle waren relativ leicht zum Verdauen, weil ich habe nichts machen können. Er hat alle drei richtig gut abgewehrt. Wäre sicher eine andere Geschichte gewesen, hätte ich es bei eigenem Aufschlag vergeben oder so. Aber generell war es echt ein super Match. Es hat alles passt heute. Und ja, speziell die Rückhand, weil ich die in der Zeit, bevor die Tour zurückgekommen ist, sehr, sehr viel trainiert habe. Und das zahlt sich jetzt richtig aus. Und das sind Sachen, die mich dann wirklich glücklich machen, weil man da sieht, wie sich die harte Arbeit eben auszahlt.
Er hat seine Rückhand verbessert. Welch schönes Zeichen.
Und trotzdem läuft alles immer noch über seine überragende Vorhand. Ja. Und die finde ich hier wirklich sehr gut. Gerade gegen Nadal hat er da wieder gezeigt, was er kann. Und gegen Tsitsipas, würde ich sagen, hat er Anfang des dritten Satzes so sehr mit seiner Vorhand dominiert. Und das ist ja das, was die allermeisten Spieler am Ende zu Grand Slam-Titeln führt. So schöne andere Schläge sie auch haben, das meiste wird am Ende wirklich über diese Vorhand und natürlich über ein erstes Serve entschieden. Und beides hat Thiem im Moment auf jeden Fall im Angebot.
Ja, also es ist wirklich atemberaubend, wie Dominic Thiem im Moment spielt. Und noch ein bisschen besser spielt Daniil Medvedev. Und das ist eine Geschichte, die kommt so ein bisschen aus heiterem Himmel, weil Daniil Medvedev auch abseits von dieser Pause, die wir erlebt haben in den letzten Monaten, hat er nicht so richtig gut gespielt und er hat nicht diese Ergebnisse gebracht, die wir im Jahr 2019 gesehen haben. 2019 zu toppen wäre schlichtweg unmöglich gewesen, weil 12 Halbfinals, aber Australian Open verliert er gegen Stan Wawrinka in 5 Sätzen, Cincinnati Viertelfinale gegen Roberto Bautista gut, US Open hat er gegen Daniel Medvedev gegen Dominic Thiem im Halbfinale verloren, in 3 Sätzen relativ chancenlos dann. Und danach hat er ein paar frühe Niederlagen. Roland Garros, erste Runde gegen Marton Fucsovics. Gut, Sand ist jetzt nicht sein Belag. Aber St. Petersburg gegen Riley Opelka verloren. In Wien gegen Kevin Anderson verloren. Und dann kommt er nach Paris und schlägt nacheinander Demenor, Schwarzmann, Raonic und Alexander Zverev. Und auf einmal ist er wieder komplett da. Und das Selbstvertrauen ist wieder komplett da. Und diese Selbstverständlichkeit ist wieder da. Und seine Oktopusarme sind wieder da. Was er aus in der Defensive zwischendurch rausholt, ist überragend gut. Und dann jetzt gegen Novak Djokovic hat er dann auch noch seine Offensive an den Start gebracht. Also eigentlich passt im Moment dann wieder alles zusammen für Daniel Medvedev.
Ja, wir hatten ja auch in der letzten Ausgabe überlegt, ist er unter Umständen wirklich so ein bisschen so ein streaky Spieler. Also einer, bei dem es entweder richtig gut läuft oder bei dem der Motor mal stottert. Denke, da deuten im Moment einige Zeichen darauf hin, dass das so sein könnte. Und das Ding ist aber natürlich in dem Kontext, wenn es dann so gut läuft, wie es im Moment bei ihm läuft, dann ist es schon sehr beeindruckend. Und dann könnte ihn das natürlich zum Beispiel dazu bringen, dieses Turnier am Ende zu gewinnen. Und es wäre ja dann durchaus auch eine erstaunliche Geschichte, weil dann hätten er, Tsitsipas und Zverev alle drei schon mal ein Jahresendfinale gewonnen, ohne bisher ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Aber dann hätten alle drei ja eine große Duftmarke hinterlassen. Und man muss es Medvedev hier zutrauen, nach dem, was er bisher gebracht hat. Ich denke eigentlich von allen Spielern, die hier im Turnier sind, ist Djokovic sein schwierigstes Matchup, dass er den dann doch so klar besiegt hat. Sehr beeindruckend und ich traue ihm viel zu. Egal, ob es gegen Nadal oder Thiem oder Tsitsipas oder dann doch wieder Djokovic und Zverev gehen wird im Laufe des Turniers. Also da bin ich doch recht optimistisch bei ihm.
Es hat zwischendurch so eine Gnadenlosigkeit, dieses Spiel. Das finde ich immer so bewundernswert. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen soll, welches Adverb ich dann noch nennen soll, aber das ist so gnadenlos zwischendurch. Ja, du siehst bei Nadal die zerstörerische Vorhand zum Beispiel auf Sand. Ja, du siehst diese Rückhand von Novak Djokovic und wie er einfach in der Defensive herausragend ist. Ja, du siehst bei Roger Federer dieses Spielerische und das Leichte und das Ästhetische. Bei Medvedev ist das immer sowas Gnadenloses, wenn er in der Zone ist.
Ja, und trotzdem ist er ja jemand, der wirklich oder ziemlich offensichtlich viel nachdenkt auf dem Platz, der auch mit Taktik 2, 3 oder 4 um die Ecke kommt, was ihn dann zum Beispiel unterscheidet von jemand wie Rublev, dem er natürlich, was die pure Kraft und die Vorhand angeht, nicht das Wasser reichen kann. Aber er denkt sich, wenn er so gut drauf ist, immer mal wieder was Neues aus oder probiert was Neues. Und das muss sehr frustrierend natürlich sein für die Gegner, aber es spricht dafür, dass er eigentlich recht lange weit oben in der Weltrangliste bleiben sollte, weil er sich natürlich auch mit immer mehr Erfahrung, die er gewinnt, viele Gegner wird ausgucken können oder sich auch pacen wird kennen, um zu schauen, wie viel Kraft er wirklich auch hergeben muss, um bestimmte Gegner zu schlagen.
Auf jeden Fall haben wir zwei Halbfinalisten schon feststehen und das sind Daniil Medvedev und Dominic Thiem. Novak Djokovic gegen Alexander Zverev am Freitag und Rafael Nadal gegen Stefanos Tsitsipas am Donnerstag. Das sind die beiden entscheidenden Matches. Wir müssen nicht mehr rechnen. Andrei Rublev und Diego Schwartzmann sind ausgeschieden. Lass uns einen kleinen Blick auf das Doppel werfen, weil das ist so ausgeglichen wie von uns announced. Wir haben 8 Matches bislang erlebt, wir haben 9 Tiebreaks erlebt und wir haben 5 Matches, die in den Match-Tiebreak gegangen sind. Und das ist bislang eine wirklich atemberaubend ausgeglichene Geschichte. Es gibt kein einziges Doppel. Ich würde jetzt mal sagen, John Peers, Michael Venus, die so ein bisschen abfallen, Lukas Kubot, Marcelo Melo machen auch nicht den besten Eindruck. Peers, Venus hatten sogar noch 5 Matchbälle gegen Meltzer, Roger Vasselin. Aber das ist so ausgeglichen, das macht so Spaß. Du weißt in keinem Doppel, wer jetzt der große Favorit ist. Das ist super dieses Jahr.
Ja, und wenn du dir dann Piers Venus anschaust und auch da die Verteilung der Games, am Ende haben sie 23 zu 24 Games nach 2 Matches dort stehen, spricht dafür, wie nah sie dann doch im Endeffekt dran waren. Und wir hatten schon häufiger besprochen in den letzten Jahren, es gibt einfach nicht mehr das eine überragende Doppel und wir hatten immer mal wieder die Situation hier in 2019, 18, 17, dass hier verschiedene Doppel reingekommen sind und die Nummer 1 noch für sich holen konnten. Und ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn die Situation noch einige Zeit so bleibt, dass der Wettbewerb so offen ist im Herrendoppel, dass sich da wirklich verschiedenste Doppel in die Situation bringen können, eben mal die Nummer 1 zu übernehmen, Grand Slams zu holen. Das ist im Moment, erstaunlich offen und vielleicht natürlich auch ein Blick dahingehend, wie es im Herren-Einzel in einiger Zeit aussehen könnte.
Ich hatte nichts dagegen. Kevin Kravitz, Andreas Mies haben 2 Matches bislang gespielt, waren im ersten Match gegen Wesley Kolov und Nikola Mektic, gegen die sie zum dritten Mal innerhalb von wenigen Wochen gespielt haben, waren sie bei 7-5 nur 3 Punkte entfernt vom Match-Tiebreak-Gewinn, haben dann aber die nächsten 5 Punkte verloren und im zweiten Match gegen Lukas Kubot, Marcelo Melo haben sie vor allen Dingen im Return überzeugt, haben mit 6-2 und 7-6 gewonnen und sie haben jetzt dann auch ein entscheidendes Match in diesem Doppelturnier. Sie spielen jetzt gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury um den Einzug in dieses Halbfinale. In der anderen Gruppe gibt es eine ähnliche Situation. Da haben wir Pavic Soares gegen Meltzer und Roger Vasselin, die um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Also auch hier ist die Rechnerei dann ausgestanden, beziehungsweise müssen wir nicht groß rechnen. Wir haben 2 Entscheidungsmatches. Aber Kravitz-Mies haben alles noch in der eigenen Hand und gegen Ram Salisbury. Es spricht nichts dagegen, dass sie das nicht auch gewinnen können.
Oh, spricht nichts dagegen, dass sie das Turnier gewinnen können. Also, ich glaube, das müssen wir hier wirklich eigentlich allen Doppeln, die noch rechnerisch eine Chance haben, auch zutrauen, dass sie das gewinnen können. Ich sehe nicht, warum es nicht so sein sollte.
Also, das war unser Doppelüberblick. Wir werden uns am Samstag wieder melden, nach dem Halbfinale und am Sonntag nach dem Finale. Und dann werden wir natürlich dann auch nochmal auf die Doppel eingehen und dort über die Doppelhalbfinals dann auch sprechen. Aber wir wollen diesen Podcast dann nicht mit den ATP-Finals beschließen, sondern mit einer Nachricht, die aus Australien kommt. Und Philipp, wir haben am Sonntag im Podcast haben wir darüber gesprochen, eigentlich müsste das jetzt inzwischen klar gehen, 14 Tage Quarantäne. Wir haben schon so ein bisschen gemutmaßt, wer geht denn wohl in Quarantäne und wer tut sich vielleicht so eine 14-tägige Quarantäne in Australien in Melbourne nicht an. Aber jetzt musste Craig Tiley so ein bisschen kleinlaut den Spielerinnen und Spielern einen Brief schreiben, wo er gesagt hat, Leute, Mitte Dezember anreisen, das wird wohl nichts, weil der Staat Victoria in Form des, ich glaube, Ministerpräsidenten quasi, des Pendants des Ministerpräsidenten von Victoria, der gesagt hat, Leute, erstmal werden hier keine Leute reingelassen, sondern wir sehen zu, dass wir die Menschen aus den anderen Bundesstaaten nach Victoria wieder zurückbekommen, beziehungsweise aus Victoria zu den anderen Bundesstaaten, damit die in Ruhe Weihnachten feiern können. Und Ministerpräsident von Victoria, von diesem Bundesstaat, der hat dem Ganzen erstmal einen Riegel vorgeschoben und jetzt geht die Feilscherei los um Einreise nach Australien.
Ich hatte extra jetzt auch nochmal, bevor wir aufgenommen haben, so ein bisschen durch die australischen Newsseiten, vor allem in Melbourne, durchgeklickt. Und da war dann auch vom australischen Morgen, dort ist ja jetzt gerade morgens früh, eine Nachrichtensendung dabei. Da wurde zu einer Reporterin geschaltet, die vor der Rod Laver Arena stand oder sie zumindest im Hintergrund hatte. Und die hat gesagt, ja, genau das, was du jetzt eben gesagt hast, die höchste Priorität ist eben erstmal, dass Weihnachten gefeiert werden kann. Und wir haben jetzt gerade einen Ausbruch im Nachbarstaat von Victoria, nämlich South Australia. Und zeitgleich hat sie und diese Reporterin vor Ort und dann eben auch der Nachrichtensprecher, der sie interviewt hat, ist schon auch als einen gewissen Machtkampf zwischen diesen beiden Polen beschrieben, wo der Ministerpräsident einfach auch nicht im Endeffekt es so erscheinen lassen wollte, als wenn er dem Tennis-Event alles durchgeht und ansonsten einfach den harten Hund gibt. Und denke ich, werden die Australian Open wahrscheinlich wirklich zurückstecken müssen. Und sind wir ganz ehrlich, es macht natürlich auch Sinn, dass man erstmal denjenigen Weihnachtsfest ermöglichen will, die vielleicht lange ihre Verwandten nicht mehr gesehen haben. Und ich denke, es wird oder es gäbe eine Möglichkeit, wie das Ganze veranstaltet werden kann, wenn man die Leute eben erst Anfang Januar reinlässt. Aber da müssten sie wahrscheinlich sofort in Vorbereitungsturniere starten. Und dann ist natürlich die Frage, lässt sich das wieder vereinbaren mit der Quarantäne? Aber ich kann mir vorstellen, dass um solche Sachen verhandelt wird und dass es am Ende wirklich vor allem darum geht, dass die Australian Open viel Demut in der Öffentlichkeit zeigen, damit eben, der Name des Ministerpräsidenten fällt mir auch gerade nicht ein, aber dass er quasi das so an die Öffentlichkeit rüberbringen kann.
Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist Daniel Michael Andrews und er ist Premier of Victoria. So ist seine offizielle Berufsbezeichnung und er wird in Fachkreisen auch Dictator Dan genannt.
Ja, also eben, in der Nachrichtensendung wurde er auch gezeigt und er hätte auch einen amerikanischen Law and Order Politiker geben können, so wie er da aufgetreten ist.
Alexander Zverev ist gefragt worden, wie sieht es denn aus, wenn ihr jetzt erst Anfang Januar dann in die Quarantäne gehen könnt, dann müsst ihr ja quasi ohne Training dann die Australian Open starten. Wie sähe es dann aus? Und dann hat er gesagt, dann kannst du auch eine Münze werfen, wer das Turnier dann gewinnt, weil Zverev hat gesagt, wir brauchen ja in irgendeiner Weise, wir müssen irgendwie eine Möglichkeit haben zu trainieren, wenn auch vielleicht keine Turniere da sind, aber das wird noch eine ganz interessante Geschichte in den nächsten Wochen, wie das gelöst wird mit dem Staat Victoria, die darum besorgt sind, dass sie ihre Bürger aus Victoria bzw. nach Victoria reinbekommen. Und das hat im Moment für Dan Andrews hat das Priorität vor allem anderen. Und da gibt es sicherlich noch eine ganze Menge Geschacher. Craig Tiley hat in seinem Brief an die Spielerinnen und Spieler hat er gesagt, Leute, wir kümmern uns darum, dass ihr mit Charterfliegern vielleicht hierher kommt. Wir werden euch mit dem Visa zur Seite stehen etc. Also die wollen alles versuchen, um diesen Australian Summer of Tennis dann gewahr werden zu lassen. Aber das wird noch eine spannende Geschichte jetzt in den nächsten Wochen rund um dieses Coronavirus. Und ich glaube, in Adelaide ist ein Ausbruch gewesen, oder?
Genau, das ist quasi in diesem Bundesstaat South Australia, der direkt neben Victoria liegt. Dort ist man dann jetzt eben nach 22 Fällen auch schon in eine Art Lockdown gegangen. Es ist ja das australische Modell, dass man quasi so früh wie möglich das Feuer versucht auszutreten, ist gar nicht erst zu managen, sondern sofort austreten und dann gucken, dass man in dem Zustand bleibt. Und da kann ich mir vorstellen, wenn wir so eine Situation haben, es fliegen dann die Tennisspieler rein und dann sind am Ende irgendwie 7 von denen positiv und dann sind vielleicht noch 2 Hotelangestellte positiv, dann kann ich mir vorstellen, dass das der Öffentlichkeit nicht gefallen würde.
Ja, das wird ihr nicht gefallen. Wir werden es auf dem Zettel weiterhin haben und vielleicht gibt es ja bis Samstag, bis wir unseren nächsten Podcast bringen, dann schon neue Informationen. Das war es auf jeden Fall jetzt mit unserem Überblick über die ersten 2 Spieltage bei den ATP Finals, die bislang so viel Spaß machen. Auf Sky könnt ihr natürlich die nächsten Tage dann auch noch verfolgen, es sei denn, ihr habt auch noch Tennis-TV, dann könnt ihr es natürlich auch da verfolgen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Auf Instagram habe ich am Dienstag mit Moritz Lang von Sky ein Instagram Live gemacht. Das könnt ihr auch nochmal nachschauen. Und am Samstag oder Sonntag werden wir wahrscheinlich nochmal ein Instagram Live machen mit Moritz Lang von Sky. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.